Ja, genau. Also ich möchte uns alle ermutigen, dass wir das, was wir jetzt gleich hören werden, so ein bisschen durch den Eindruck von Antje hören, weil es passt wirklich sehr gut zusammen, das, was ich auf dem Herzen habe und genau das, was Antje weitergegeben hat. Das Thema der Predigt lautet Versöhnung, Einheit und Herrlichkeit. Und ich möchte heute so ein bisschen Herz mit euch teilen. Also es ist nicht so eine klassische Lehre, sondern es ist vielmehr ein Zeugnis. Und mein Gebet im Vorfeld war und ist, dass das Zeugnis Jesu sich an uns allen quasi ereignet. Dass jeder von uns ein eigenes Zeugnis hat und wird, aus dem, dass wir ein Meisterstück sind und genau zu Gottes Ehre geschaffen. Ich möchte drei Gottesbegegnungen mit euch teilen, die ich in den letzten anderthalb Jahren hatte und daraus quasi die Predigt formulieren. Die erste Gottesbegegnung war circa vor anderthalb Jahren. Stefanie und ich, wir haben als Teil des Gebetshauses für eine Konferenz gebetet, die Feuer 19 Konferenz von CEFAN, ein Missionswerk hier in Hamburg. Und da ist Gott mir durch ein Buch begegnet. Und zwar, dieses Buch ist von Daniel Kolender geschrieben, das ist der Nachfolger von Reinhard Bonnke. Und er ist jetzt quasi der Evangelist in dem Missionswerk Christus für alle Nationen. Und in diesem Buch schreibt ein Missionar, ein Evangelist über Gebet. Und in einer Art und Weise, die sehr demütig ist für mich, weil er beschreibt, in welcher Ergänzungsbedürftigkeit er als Missionar, als Evangelist ist zu den Betern, zu den Fürbittern. Und ein Vorwort in diesem Buch schreibt ein Beter, ein Fürbitter. Lou Engel ist sein Name. Und er wiederum wertschätzt in einer Art und Weise den Daniel Kolender und den Dienst der Evangelisation sehr hoch und sehr groß. Und das hat einfach mein Herz bewegt und dadurch hat Gott zu uns gesprochen und wir wussten, dass die Richtung für diese Konferenz ein Hand in Hand von Gebet und Mission sein wird, von Fürbitte und Evangelisation. Und das finde ich, dass es nicht nur etwas war für diesen Zeitraum der Fürbitte der Konferenz, sondern dass es etwas ist, was in mir nachhallt und nachhallt und nachhallt. Und wenn wir uns diese beiden Bereiche angucken, Gebet und Mission, dann sind sie sehr unterschiedlich. Und ich sage mal, in der Vergangenheit habe ich da so meine eigenen Erfahrungen gemacht, dass es nicht unbedingt immer sehr versöhnlich abläuft oder auch nicht immer in Einheit miteinander geht. Aber darin spüre ich einfach das Herz Gottes für uns. Und ich würde noch einen dritten Aspekt hinzutun, die in den Gebetskammern im Verborgenen sind vielleicht oder die, die im öffentlichen Missionsdienst sind, die unterwegs sind, Gemeinde, das sind unsere Leute. Die sind nicht irgendwie außerhalb von uns, sie haben irgendwie ein Missionswerk oder der hockt im Gebetshaus oder wie auch immer, sondern das ist Gemeinde, das ist Gemeinde Jesu Christi, das ist sein Leib und wir gehören dort zusammen und da ist einfach auch so das Ziehen Gottes an mich, mich dafür einfach ja auch einzusetzen, dass dort Versöhnung, Einheit geschieht, damit Gott Herrlichkeit freisetzen kann. Das ist so die erste Begebenheit. Die zweite Begebenheit, da ist Gott mir begegnet durch eine Predigt. Die ist es ungefähr ein Jahr her. Und in der Predigt ging es um Martha und Maria und den Geschwisterkonflikt, sage ich mal. Und vielleicht geht es euch genauso wie mir. Ich habe schon recht viel Auslegung und Predigten über Martha und Maria gehört. Aber irgendwie merke ich, dass es irgendwie nie so zusammenführend war. Und irgendwie, dass die Beta-Fraktion sich immer irgendwie auf Maria stützt und sagt, ja, sie hat irgendwie das bessere Teil und das ist irgendwie wichtiger. Und das lässt Martha irgendwie immer so im Schatten stehen zurück. Und dann gibt es dann die Missionare, die Aktiven, die sagen, nein, aber auch Martha ist wichtig und das muss irgendwie so. Und aber es ist irgendwie nicht so zusammen. Und das möchte ich versuchen, heute ein bisschen zusammenzubringen und nehme dafür Martha als ein Bild für die Mission oder für die Missionare und Maria als ein Bild für die Beter oder für die Gebetshausbewegung, wie auch immer, für die Fürbitter. Und ich glaube, Gott möchte das heute zusammenfügen und damit auch in uns, in unseren Herzen etwas zusammenfügen, was eigentlich zusammengehört. Das Zeugnis von Martha und Maria steht in Lukas 10, 38 bis 42. Und ich lese jetzt nicht den ganzen Text, sondern ich lese es scheibchenweise einfach mal durch und lege dann aus. Lukas 10, 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam. Ich ergänze, er ist Jesus gemeint, mit seinen Jüngern und mit denen, die ihm einfach nachfolgten in dem Moment. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Ich beschäftige mich mit Jesus über diesen Text seit gut einem Jahr und ich merke, was das für erstaunliche Persönlichkeiten sind, sowohl die Martha als auch die Maria. Im weiteren Zeugnis lesen wir, dass Jesus sie Freunde nennt und dass er sie lieb hat, dass er sie liebt. Den Lazarus, da wird das Wort Filio genannt und das ist etwas Besonderes, wenn Jesus oder wenn Gott gegenüber mit einer freundschaftlichen Liebe liebt. Und Jesus geht immer wieder zurück in dieses Haus der Geschwister, Maria, Martha und Lazarus. Und gerade in der Woche vor seiner Kreuzigung sehen wir es im Markus-Evangelium, dass er dieses Haus mehrmals aufsucht. Und ich persönlich glaube, dass das ein Ort ist, wo Jesus tatsächlich auch mal sein Haupt niederlegen konnte. Er hat zu Anfang seines Dienstes gesagt, genau, Füchse haben Höhlen und so weiter, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt niederlegen kann. Ich glaube, dass er in diesem Geschwisterkreis einen Ort, eine Gemeinschaft gefunden hat, wo das ja möglich war für ihn. Ich lese weiter. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Ich sehe hier, dass Martha in einem Beziehungserleben drinsteckt, das sie klären möchte. Und für mich wählt sie dort irgendwie die höchste Eskalationsstufe, die mir so eingefallen ist. Ich habe dort irgendwie andere Handlungsoptionen gesehen. Zum Beispiel, Martha tritt hinzu, zupft Maria am Gewand und sagt, hey Maria, ich würde gern mit dir reden. Nachher, wenn Jesus fertig ist, magst du denn mal zu mir kommen, sodass wir quatschen. Oder Martha geht in diesen Kreis derjenigen, die dort auf dem Boden sitzen und sagt, hey, Maria, magst du mir mal bitte ein bisschen helfen? So. Aber sie geht für mich noch einen Schritt weiter, beruft sich auf die höchste Autorität dort im Haus und stellt sie für mich bloß in der Gemeinschaft derjenigen, die dort sind, indem sie öffentlich konfrontiert, sie nicht selbst anspricht, sondern es öffentlich Jesus gegenüber macht. Und ich höre in diesen Worten auch raus, dass Martha sowas sagt wie, Maria, dein Verhalten ist falsch. Vielleicht geht es sogar noch etwas weiter als die Beschuldigung und sagt, Maria, du bist falsch, was in den Bereich der Beschämung kommt. Und in dieser Kultur, in der sie dort lebte, einer Schamkultur, könnte es sehr gut sein, dass diese Situation einen Menschen in eine Schublade der Schande packt, aus dem er nicht wieder rauskommt. Das ist das, was ich in dieser Situation einfach sehe, was mitschwingt. Nun ist es Martha, die es Maria gegenüber macht. Also vielleicht der Missionar, der gegenüber dem Beter sagt, hey, es gibt so viel zu tun. Hör mal auf mit deinem Beten, sondern pack mal mit an. Und ich würde gerne mal mit euch zusammen draufschauen, wie Jesus darauf reagiert. Und ich lese weiter. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ich habe diese Antwort Jesu häufig so gelesen im Sinne von: oh, Martha, Martha, Hopfen und Malz ist bei dir echt verloren, also nah dran an einem hoffnungslosen Fall. Aber ich glaube, dass an diesem Punkt meine Lesart und wie ich es verstanden hatte, tatsächlich falsch ist. Ich glaube, dass Jesus Martha wie eine Mutter oder wie ein Vater angesprochen hat, der oder die ihr Kind runterholen möchte, zu sich selbst bringen möchte. Ein Kind, was irgendwie außer sich, von sich selbst ist, zu sich selbst finden. Martha, Martha, mit ganz viel Liebe, Zuwendung und Zuneigung spricht er ihren Namen aus und ruft damit Identität und Bestimmung in ihr hervor. Nach dem Motto: Martha, du verhältst dich gerade nicht so, wie es deiner Identität und deiner eigentlichen Bestimmung entspricht. Du verhältst dich nicht so, wie ich dich sehe, wie du geschaffen wurdest von Gott als ein Meisterstück. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Ich lese daraus, dass Jesus sagt: Hey, Martha, das, was du gerade erlebst an Umständen oder das, was du gerade spürst, was du gerade wahrnimmst, ist nicht falsch, aber es hat nichts mit dem Verhalten deiner Schwester Maria zu tun. Sondern du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Und dir möchte ich darin begegnen und dich aus dieser Sorge und aus dieser Unruhe herausretten, herausnehmen, herausziehen. Weil das ist nicht dein Teil. Man könnte jetzt ja sagen, okay, das Klischee ist bestätigt. Martha als, jetzt in diesem Bild gesprochen, als Missionar, sind immer die, die aktiv sind, die in Sorge und Unruhe sind, immer Aktivismus haben und irgendwie den eigentlichen Kern nicht fassen. Aber nun möchte ich mein persönliches Zeugnis dort mit einfließen lassen. Und ich sehe mich eher als eine Maria, als ein Beter. Und sage euch, dass auch ich als Beter durchaus in der Lage bin, besorgt und beunruhigt zu sein und diejenigen, von denen ich meine, dass sie nicht beten oder nicht genug beten, vor Jesus anzuklagen und zu verklagen. Und dass auch ich als Beter aus Sorge und Unruhe durchaus in der Lage bin, diejenigen, die aktiv sind, die auf dem Missionsfeld sind, zu beschuldigen und sagen: Hey Leute, ihr müsst einfach mehr beten. Dann sehen wir auch mehr Durchbrüche. Und ich habe einfach erlebt, dass unser Vater auch korrigierend in mein Leben als Beter eingegriffen hat und sagt: Hey, Dennis, Dennis, komm mal runter. Komm mal bei dir an. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Und das ist nicht schwer als Fürbitter, gerade auch in dieser Zeit, aber das war wahrscheinlich zu allen Zeiten schon so, in Sorge und Unruhe zu geraten. Es geht sehr leicht. Und aus dieser eigentlichen Wahrnehmung heraus, der vielleicht der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins, dass ich da nicht bei mir bleibe, sondern um mich herum gucke und sage, hey, wenn nur die anderen mehr beten würden, dann würde es mir auch besser gehen. Versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht so sehr um Martha oder Maria, dass der eine besser ist als der andere oder das Gebet wichtiger ist als die Mission, sondern ich glaube daran, dass es wichtig ist, und das ist das, was ich aus diesem Zeugnis auch entnommen habe, dass es wichtig ist zu erkennen, was ist jetzt dran für diesen Moment, die richtige Zeit quasi auszukaufen, den Willen Gottes für mich im Hier und Jetzt zu erkennen, der nicht Sorge und Unruhe ist. Und ich glaube, das ist das, was dieses Zeugnis sagt. Das ist das, was Maria in diesem Fall vielleicht gegenüber Martha erkannt hat. Sie hat die Zeit ausgekauft. Sie hat irgendwie gespürt, es ist jetzt dran, zu Jesu Füßen zu sitzen, ihn anzuschauen, ihm zuzuhören, ihm nahe zu sein. Und Martha hat diesen Moment vielleicht verpasst, aber Jesus will sie ja aus dieser Sorge und Unruhe rausziehen in das Hier und Jetzt, was für diesen Moment dran ist. Jesus lehrt, bevor er zu Martha und Maria geht, aufgrund der Frage eines Gesetzeslehrers, des Gesetzeslehrers, ich bin mir ein bisschen aufgewühlt, das Zeugnis von dem barmherzigen Samariter, also ein Mensch, der aktiv ist, der sich für einen anderen Menschen einsetzt, von der Barmherzigkeit gezogen wird und einem anderen Menschen hilft, also den Bereich der Mission, der Aktivität, des Dienstes an den Menschen, lehrt Jesus und hebt es hervor. Nach diesem Ereignis mit Martha und Maria fragt ihn ein Jünger über das Gebet und Jesus lehrt über das Gebet und hebt die Wichtigkeit hervor. Und wir als Gemeinde sollten aufhören, das eine gegen das andere auszuspielen. Und ich sollte aufhören, das eine gegen den anderen auszuspielen und mich vielleicht als Maßstab für das zu nehmen, von dem ich denke oder glaube, was jetzt gerade richtig und wichtig ist. Woher soll ich denn das wissen, dass diejenigen, die auf dem Missionsfeld unterwegs sind, den Menschen dienen, dass sie nicht beten? Woher nehme ich denn das, dass sie nicht beten? Es hat keinen Halt bei mir. Es gibt keine Grundlage. Und wenn ich das jetzt noch mal ganz kurz switche, Jesus ist ja Gott. Und wenn ich in die Situation hineingucke, geht Martha zu Gott und spricht zu Gott. Also letztendlich betet sie und sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Es ist ein Gebet. Martha betet in dem Moment und das ist das Richtige und das Gute, was sie in dieser Situation tut. Ich glaube, Maria hat gecheckt, was in dem Moment dran war. Und Jesus führt Martha und Maria in eine Einheit zusammen. Weil im weiteren Zeugnis der Bibel lesen wir, dass in dieses Haus der drei Geschwister Gottes Herrlichkeit einzieht und sich Gottes Herrlichkeit offenbart. Und dazu lese ich aus Johannes 11, 1 bis 7. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Vers 3. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Martha und Maria, Maria und Martha in Einheit schicken zu Jesus und sagen, Jesus, den du lieb hast, der ist krank. Man könnte vielleicht auch sagen, sie beten zusammen. Ich weiß nicht, wie es in diesem Zeugnis in Wirklichkeit war, ob sie einen Boten gesandt haben. Die sind aber in Einheit zusammen. Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus fokussiert nicht so sehr die Krankheit, sondern Jesus fokussiert die Herrlichkeit, die in dieses Haus, in dieses Geschwisterhaus einziehen wird und offenbar werden wird. Ich lese weiter. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Er liebt die 3 Geschwister, aber er geht nicht gleich los auf ihren Ruf hin. Ich nehme mal ein Wort, ich sage mal, es gibt irgendwie eine Verzögerung, bis die Herrlichkeit offenbar wird in ihrem Haus. Und gerade diese Verzögerungsmomente, die haben es manchmal in sich, weil da Charakter und Persönlichkeit geprüft, aber auch geformt werden kann. Wenn wir beten im Glauben für etwas, um etwas, und es ist nicht so wie bei McDonald's beim Drive, sondern man muss auf die gute Speise noch ein bisschen geduldig warten. In diesen Phasen wird häufig Charakter geformt. Und diese Wartezeiten sind häufig auch eine Einladung Gottes an uns, die Gemeinschaft, die Nähe zu ihm zu suchen. Ich bleibe noch weiter in dem Johannes-Evangelium und lese weiter Verse 41 bis 44. Also wie geht es in dieser Situation weiter? Jetzt Vers 41. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen. In dieser Zeit der Verzögerung ist etwas geschehen. Der krank war, ist gestorben. Es ist für mich nicht mit meinem Verstand greifbar und erfassbar, aber ich habe eine Idee bekommen, was vielleicht in diesen 2 Tagen geschehen sein könnte. Ich lese nochmal. Jesus sagt: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich formuliere es mal als eine Frage an uns alle. Könnte es sein, dass Jesus in diesen 2 Tagen für Martha, für Maria und für Lazarus gebetet hat? Dass er sich vielleicht nicht gleich deswegen auf den Weg gemacht hat, weil er die Zeit ausgekauft hat, weil er den Willen Gottes gesucht hat in diese Situation hinein. Er hatte seine Perspektive auf die Herrlichkeit. Wenn wir da mal ganz menschlich denken und Jesus im Verborgenen bleibt und ist und betet und sich dann auf den Weg macht in eine Mission hinein, den Lazarus von den Toten aufzuerwecken. Und vielleicht sehen wir dort in Jesus, in ihm als Person, eine Einheit von Gebet und Mission, eines Fürbitters und eines Evangelisten, eines Missionars, wo Gebet und Mission Hand in Hand gehen, wo eine Einheit ist und wo Herrlichkeit offenbar und sichtbar wird. Am Ende sagt Jesus zu den Umstehenden: Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Der Lazarus kommt noch mit Leichentüchern umwickelt raus. Und das ist etwas, ja, wie soll ich das sagen, was ich im Glauben ausspreche. Ich glaube, dass wir als Gemeinde in eine Zeit hineinkommen, wo Menschen, bildlich gesprochen, mit Grabtüchern noch umwickelt, schon lebendig sind, aber noch Grabtücher um sich haben und zu uns in die Gemeinde kommen werden, weil Gott ein Hand in Hand von Gebet und Mission wirkt, weil ich weltweit sehen kann, dass Missionsgesellschaften einen massiven Outreach haben, wo ich sehen kann, wo Gebetshausbewegungen hier und da auf der ganzen Welt aufsteigen und wir als Gemeinde das wertschätzen sollten und uns vorbereiten sollten, dass Menschen, Gott Menschen zu uns führt, die aus dem Gebet und aus der Mission, wir sind ja nicht außerhalb davon, wir sind ja Teil dessen, aber dass Menschen zu uns in die Gemeinde kommen werden und Gottes Herrlichkeit darin offenbar und sichtbar wird und wir ihnen dienen, indem wir ihnen die Grabtücher, die Schweißtücher abnehmen. Jetzt komme ich zu der dritten Gottesbegegnung und damit schließe ich ab und genau, damit leite ich auch einen eine Zeit der Stille. Das ist eine Gottesbegegnung, die ist zu Anfang der sogenannten Corona-Krise geschehen. In den Schriften der Bibel hat Gott mir ein Wort gegeben, was ich zuerst für mich, dann für uns als Gemeinde, dann für uns Gemeinde in Deutschland und dann irgendwann sogar für die Menschen in unserem Land komplett gebetet habe. Und die steht in Epheser 5, Verse 15 bis 18. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus. Martha und Maria haben die Weisheit Gottes empfangen, haben sich versöhnt, sind in Einheit zusammengekommen, darauf zu schauen, wie wandeln wir. Nicht nur, was machen wir, sondern wie tun wir Dinge oder warum, was ist unsere Herzensmotivation dabei. Und das ist eine Einladung, die ich empfinde an uns alle, Gott da in unsere Herzen ranzulassen. Genau zuzusehen, wie wir wandeln. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und die Zeit auszukaufen. Dieses Zeitfenster, was wir durch diese Beschränkungen haben, Gott darin zu erkennen und diese Zeit auszukaufen. Denn die Tage sind böse, steht es weiter in Epheser. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und das ist etwas, was ich zu uns als Gemeinde sage. Lasst uns nach der Weisheit Gottes ausstrecken, denn in dieser Weisheit ist Erkenntnis des Willen Gottes für jeden Einzelnen von uns, aber auch für uns als Gemeinde. Lasst uns die Zeit auskaufen, die wir jetzt haben, und den Willen Gottes erkennen, indem wir uns nach seiner Weisheit ausstrecken. Und berauscht euch nicht mit Wein, steht dort weiter, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Ich persönlich erlebe, dass gerade in dieser Zeit der Beschränkung, dass es so viele Möglichkeiten der Ablenkung gibt, so viele Möglichkeiten der Betäubung, so viele Möglichkeiten, die mein Bewusstsein trüben wollen von den Medien, von den Fake News, dass es so viele Optionen gibt, auch fromme Werke zu tun, die aber tot sind, aber wo ich mich einfach nur verstecke, betäube. Sondern lasst uns voller Geist werden. Nutzt den Zugang, den du zu Gott hast. Nutze ihn. Und ich hatte vorhin, und damit schließe ich, einen Eindruck. Inga, ich nehme mir mal die Freiheit, das einfach so weiterzugeben. Von einem Brunnen und einer Brunnenpumpe. Und dieser Brunnen ist satt voll mit Wasser. Und ich glaube, das sind wir. Jeder einzelne von uns, Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sind wir, der Geist, der in uns ist. Aber von Zeit zu Zeit braucht es einfach eine Wasserzugabe. Manchmal ist es nur ein Tropfen, damit der Fluss wieder in Gange geht. Manchmal ist es so, wenn man eine Pumpe hat, man muss ein bisschen Wasser raufgießen, dann geht der Wasserfluss wieder. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich weiß, dass es funktioniert. Und das ist, glaube ich, das, wozu Gott uns einlädt. Lasst euch immer wieder neu vom Geist beschenken, dass dieser Fluss, in dem wir leben, in dem Fluss des Geistes, dass er einfach fließt und dass er weitergeht. Ja, Amen.